ARD-Themenwoche. Gerechtigkeit.
SWR 2 Leben.
Letzten Sommer bin ich mit meinem Mann und unseren zwei Töchtern mit dem Linienbus durch Irland gereist. Diese Art des Unterwegsseins war neu für uns. Jeder mit seinem eigenen Rucksack auf dem Rücken. Immer wieder Busfahrpläne checken. Häufig nicht zu wissen, wo wir die nächste Nacht verbringen werden. Aber wir alle fanden sehr schnell Gefallen an dieser Art des Reisens. Bloß leider waren wir selbst, trotz neuem Urlaubskonzept, natürlich ganz die Alten geblieben. Weswegen die ständigen Auseinandersetzungen darüber, wer welche Aufgaben zu erledigen hat oder warum wem das letzte Stück Schokolade zusteht, auch auf dieser Reise nicht ausblieben. Unsere Kinder wachen von jeher penibel darüber, dass alles gerecht verteilt wird. Während mein Mann diese Diskussionen mit stoischer Gelassenheit hinnimmt, bringen sie mich regelmäßig auf die Palme. Ich frage mich dann, woher dieser Gerechtigkeitsfanatismus kommt und warum meine Kinder nicht den leisesten Funken familiären Altruismus erkennen lassen. Immerhin sind sie inzwischen 10 und 13 Jahre alt. An einem Tag war es besonders schlimm. Schon beim Frühstück wurden die ersten Gerechtigkeitslücken identifiziert. Und dann erreichte mich auch noch die SMS einer Freundin, die just mit dem Satz endete, den ich an diesem Morgen schon gefühlte 100-mal gehört hatte.
Alles wird 50-50 geteilt. Ich finde das nicht gerecht, schrieb meine Freundin.
Halleluja, dachte ich. Hört das denn nie auf? Allerdings fand meine Freundin es ja gerade nicht gerecht, dass sie und ihre Schwester genau das Gleiche kriegen sollten. Ihre Mutter war vor kurzem nach langer Krankheit verstorben. Da sie, im Gegensatz zu ihrer Schwester, in ihrer Nähe wohnte, hatte sie sich in den zurückliegenden Jahren intensiv um sie gekümmert. Mir schwante, dass die Sache mit der Gerechtigkeit in der Familie komplizierter war als angenommen. War es nicht tatsächlich so, wie meine große Tochter sich häufig beklagt, dass wir von ihr ganz andere Dinge erwarten als von ihrer jüngeren Schwester und diese Unterschiede keineswegs nur mit der Altersdifferenz zu rechtfertigen sind? Und ging es meiner Freundin anstatt um ein paar tausend Euro nicht vor allem darum, dass ihr Einsatz für ihre Mutter wertgeschätzt wurde? Ich nahm mir fest vor, der Gerechtigkeit in meiner Familie einmal ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen und künftig nicht mehr jede Diskussion darüber leichtfertig als egoistisches Genörgel vom Tisch zu fegen.
Also ich habe, glaube ich, den Begriff Gerechtigkeit dann nochmal ganz neu mit Leben gefüllt bekommen, eben durch die Kinder, weil ich ja merke, dass für Kinder Gerechtigkeit ein ganz einschneidender Begriff ist, an dem die sich auch wirklich abarbeiten und der ganz oft zur Sprache kommt. Und wie sie dann halt eben auch in den verschiedenen Altersstufen, so wie sie größer werden, wie sich dieser Gerechtigkeitsbegriff wandelt, ja, von so einem eher holzschnittartigen Ding, dass alle gleich viel bekommen müssen, halt zu einem etwas differenzierteren.
Mein Nachbar Martin Pauls hat, wie ich, zwei Töchter. Aber er ist auch Philosoph. Und weil sich die Philosophie seit der griechischen Antike intensiv mit der Frage, was ist gerecht, beschäftigt, will ich nach unserer Rückkehr von ihm wissen, wie er es in seiner Familie mit der Gerechtigkeit hält.
Da freut man sich bei einem ganz kleinen Kind drüber, dass es das halt schon so sieht und so einrichten will, dass alle gleich viel haben. Aber eben bei meiner jüngeren Tochter, die jetzt 8 Jahre hat, da sage ich dann schon manchmal, nee, aber Gerechtigkeit kann auch heißen, dass einer 2 Gläser bekommt und der andere 1 Glas, wenn die entsprechenden Gegebenheiten nun mal so sind. Ja, und dann kann es halt auch mal gerecht sein, wenn die Große 1/3 Glas Sprudel bekommt und die Kleine nur 1.
Was wir für gerecht halten, ist nicht unabhängig von gesellschaftlichen Normen und vorherrschenden Werten. Aristoteles' Überlegungen zur Gerechtigkeit schlossen seinerzeit Nichtbürger, also zum Beispiel Frauen, nicht mit ein. Aggressives Verhalten ihnen gegenüber wurde gebilligt, weil ihr Unrechtsempfinden schlicht nicht zählte. Einerseits gilt die Gerechtigkeit seit Platon als höchste Tugend. Ihr wird aufgrund ihrer Ordnungskraft sogar der Rang des elementarhöchsten Kriteriums des Zusammenlebens zugeschrieben. Von manchen wird sie als Urwort der Demokratie betitelt. Andererseits sind Gerechtigkeitsurteile immer subjektive Konstruktionen, über die zwar innerhalb eines sozialen Systems oder zwischen mehreren Personen einen Konsens bestehen kann, die aber keine allgemein objektiven Tatbestände darstellen.
Meinetwegen meine kleinere Tochter bemängelt, dass ich mich ungerecht verhalten würde, weil ich halt in einem einfachen Verständnis von Gerechtigkeit nicht gleich genug alle Kinder behandelt habe. Da muss ich mir natürlich überlegen, ja, aber welche Wünsche stecken dahinter? Von den Kindern, auch von mir vielleicht, ja, habe ich der kleineren oder der größeren mehr Saft gegeben, damit sie ruhig ist, was weiß ich, ne? Und indem ich es reflektiere, komme ich natürlich dann schon auch drauf, dass ja, Gerechtigkeit halt schon berücksichtigen muss, was die Interessen des Einzelnen sind. Aber auf der anderen Seite darf man diese Schraube auch nicht zu weit drehen, weil sonst würden wir ja irgendwo hinkommen zu sagen, ja, Gerechtigkeit ist, wenn jeder das bekommt, was er will.
Im 6. Jahrhundert entstand mit dem sogenannten Corpus Juris Civilis die bedeutendste abendländische Rechtssammlung, in der die bis heute geltenden drei Prinzipien von Gerechtigkeit festgehalten sind. Ehrenhaft leben, den anderen nicht verletzen, jedem das Seine gewähren. Aber was bedeuten diese Grundsätze für das Zusammenleben in der Familie? Wer entscheidet, wodurch ein anderer verletzt wird? Oder was dasjenige genau ist, das einem anderen gewährt werden soll? Meine große Tochter findet es nicht gerecht, dass sie immer Rücksicht nehmen soll.
Aber das ist in meinen Augen, findet sich im Mikrokosmos der Familie genauso wie in der Gesellschaft aber auch. Ja, dass es halt nicht immer klar ist. Ne? Und das Austüfteln von dem, was eine gerechte Lösung ist, sehr viel Überlegung und sehr viel Gespräch, ja, Auswertung von Fakten einfach erfordert.
Das Problem ist, dass wir die Fakten unterschiedlich interpretieren, je nachdem, von welcher Position aus wir innerhalb der Familie auf den zu beurteilenden Sachverhalt schauen. Als Kind, als Erwachsener, als Partner. Schließlich fordern in der Familie nicht nur Kinder Gerechtigkeit von ihren Eltern, sondern auch umgekehrt. Eltern von ihren erwachsenen Kindern, Geschwister untereinander, Partner voneinander. Hinzu kommt, die Familie ist kein starres System, sie verändert sich andauernd. Und damit ändert sich auch das, was jedes einzelne Familienmitglied als gerecht empfindet. Martin und seine Partnerin leben seit kurzem getrennt. Ihre bisherige flexible Aufgabenverteilung erscheint ihnen unter den neuen Voraussetzungen plötzlich in anderem Licht.
Man hat es halt getan in dem Gefühl, dass es was Gutes ist für beide, ja. Und plötzlich ist aber dieses gemeinsame Gute nicht mehr da. Ja, es gibt das Gute für den einen und das Gute für den anderen. Und da muss man schon sagen, da ist es halt leider so, dass materielle Dinge, ja, also wenn man einen Wohnzimmerschrank angeschafft hat, der ist dann immer noch da, während das Gute, was man getan hat, also oder was man für das gemeinsame Zusammenleben, für das Wohl gemacht hat und was halt im Putzen eines Küchenfußbodens bestand, das ist halt nachher nicht mehr da, ja.
Der Küchenfußboden erinnert mich daran, dass doch auch ich mich oft ungerecht behandelt fühle und auch ich mir regelmäßig eine unschöne Gerechtigkeitsdebatte mit meinem Mann darüber liefere, wie die im Haushalt anfallenden Aufgaben gerechter aufgeteilt werden könnten. Egal, ob es in der Familie darum geht, wer das Bad putzt oder darum, wer von den Geschwistern bevorzugt oder benachteiligt wird oder wer sich zu wenig um die kranken Großeltern kümmert, all diese Diskussionen haben so gar nichts von jenem tugendhaften Glanz, der so mancher Gerechtigkeitsdebatte außerhalb der Familie anhaftet. Ich frage mich, ob das der eigentliche Grund dafür ist, weshalb sich kaum jemand mit mir über Gerechtigkeit in der Familie unterhalten will. Weil es dabei vorwiegend um Ungerechtigkeit geht und die wiederum häufig mit sozial eher verpönten Gefühlen einhergeht wie Neid, Eifersucht, dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Ein glücklicher Zufall will es, dass in diesen Tagen eine Freundin vorbeikommt, die eine wahrhaftige Expertin für unedle Gefühle ist. Nell Zink ist Schriftstellerin und interessiert sich quasi schon von Berufswegen vor allem für die abgründigen Seiten unserer Moralvorstellungen. Als Amerikanerin, deren Familie in den Staaten lebt, kann sie außerdem, wie sie selbst sagt, ganz offen sprechen.
Warum muss die Familie so hochgehalten werden, wenn es ein Modell ist, das so dermaßen schief gehen kann, weil einfach Menschen aneinander gebunden sind, die im schlimmsten Fall nicht nur wenig miteinander gemeinsam haben, sondern es gar nicht haben wollen wegen der Konkurrenzsituation?
Nell glaubt auch nicht daran, was ich oder vermutlich die meisten von uns ganz selbstverständlich annehmen, nämlich, dass Eltern ihre Kinder immer gleich lieben.
Bestimmt nicht. In meiner Familie auf keinen Fall. Und den Verdacht hatte ich immer. Aber ich habe das immer so als Kindergedanken abgetan und als Erwachsene nicht ernst genommen. Und es hat mir dann am Schluss sehr viel bedeutet, als dann eine gute Freundin der Familie, als sie mir dann gesagt hat, als ich über 40 war, weißt du, deine Mutter fand dich nicht so der Renner. Das war für mich ein großer Trost, einfach zu wissen, das war nicht nur meine Wahrnehmung als Kind.
Jahrzehntelang konkurriert Nell mit ihren zwei Brüdern um die Gunst der Eltern. Darum, wer welche finanzielle Unterstützung bekommt, wessen Berufswahl mehr anerkannt wird. Aber all das läuft unterschwellig ab. Erst als ihr Vater stirbt, kommt es zum offenen Streit. Dabei geht es aber nicht um Geld oder die Verteilung des Erbes, sondern es geht um ein Buch mit dem Titel Portrait of a Silver Lady. Das Porträt einer silbernen Dame.
Bei diesem Buch ging es um einen bestimmten Schienenbus in Chicago in den 50ern oder sowas. Also ich weiß es nicht einmal, aber es war ein Bildband von meinem Papa über so einen Schienenbus. Und mein kleiner Bruder wollte dieses Buch unbedingt haben, aber ich wusste es nicht. Ich habe das Buch anscheinend weggegeben oder irgendwie entsorgt oder verschenkt. Und das war dann, das war das Eklat. Also da gab es Streit, da gab es Geschrei, da gab es monatelang nicht mehr miteinander reden. Da hat er mich wirklich verteufelt und so allen gesagt, ich sei das Allerletzte. Aber warum? Weil ich Portrait of a Silver Lady verschenkt habe.
Wie mir scheint, sind abstrakte Gerechtigkeitstheorien nur bedingt eine Hilfe, wenn es darum geht, die Motive und Triebkräfte zu verstehen, die unser Gerechtigkeitsempfinden innerhalb der Familie beeinflussen. Ich bitte deshalb Anne-Rose Schneider, die jeden Mittwoch im Chor eine Reihe hinter mir in der Mittelstimme singt, um einen Termin in ihrer Praxis. Mich interessiert, was sie als Kinder- und Jugendpsychoanalytikerin über Gerechtigkeit in der Familie denkt.
Also ich glaube, dass Eltern sehr bemüht sind und ich glaube, dass es ein hoher Wert ist für sie, gerecht zu sein in der Familie. Ich glaube, dass Eltern das möchten und dass Eltern auch glauben, sie sind gerecht. Ich selber denke, dass das gar nicht möglich ist. Das ist auch meine Erfahrung, dass es Gerechtigkeit in der Familie so nicht gibt.
Heißt das, meine Kinder fordern etwas, das ich gar nicht einlösen kann? Egal, wie sehr ich mich auch darum bemühe? Ja und nein. Für Anne-Rose gibt es Gerechtigkeit in der Familie, wenn wir darunter verstehen, dass Erwachsene ihren Kindern als verlässliche Partner zur Seite stehen. Partner, die ihnen erklären, warum wer was kriegt oder warum wer was eben nicht kriegt.
Also gerecht und fair, würde ich sagen, ist doch oft, wenn Eltern wirklich auf das Wesen und auf die Persönlichkeit des Kindes schauen und sehen, dass die Bedürfnisse ja oft auch sehr unterschiedlich sind von den Kindern und darauf reagieren und vielleicht das auch gut kommunizieren. Weil dieses, es muss alles gerecht verteilt werden, hat oft auch was Rigides. Und was gar nicht logisch ist, also vielleicht rational logisch, aber emotional nicht logisch ist. Und da glaube ich schon dran, dass Eltern die Möglichkeit haben, den Kindern zu erklären, was Gerechtigkeit ist.
Aber sie bezweifelt, dass Eltern in der Lage sind, sich ihren Kindern unvoreingenommen im Sinne von unparteiisch zu nähern. Einmal auf die Sphäre des politischen Rechts übertragen hieße das. Anne-Rose glaubt nicht, dass wir innerhalb der Familie auf einen fairen Prozess hoffen dürfen, weil wir zu sehr geprägt sind von unseren eigenen Beziehungserfahrungen.
Und wenn wir zum Beispiel an unserem Kind was sehen, was für uns vielleicht schwierig ist, was wir selber als Anteil haben, den wir nicht gut finden, dann ist es für uns schwierig, mit dem umzugehen. Also nicht mit dem Kind, aber mit diesem Anteil von dem Kind. Und das heißt, der freie Blick auf das Kind ist dadurch natürlich verstellt und dadurch kann meiner Meinung nach eine Gerechtigkeit so auch dann gar nicht mehr stattfinden.
Ich erinnere mich gut daran, wie ich als junge Reporterin im Gericht die Erfahrung gemacht habe, dass ich ein verkündetes Urteil, obwohl juristisch einwandfrei, nicht gerecht fand. weil es meiner Meinung nach die persönlichen Umstände des Verurteilten zu wenig berücksichtigte. In unseren Sozialbeziehungen ist es genau andersherum. Wir entscheiden auf der Grundlage unseres Wissens um die persönlichen Umstände, aber eben auch auf der Grundlage unserer eigenen Prägungen, Beziehungserfahrungen, erlernter Verhaltensmuster. Und das geht zulasten unserer Neutralität.
Sagen wir, eine Mutter hat ein Kind, was sehr empfindlich ist, was vielleicht eher unsicher ist, schüchtern ist, sich eher zurückzieht. Und wenn die Mutter da selber sehr drunter gelitten hat und vielleicht immer noch drunter leidet und sich sehr wünscht, selber anders zu sein und diese Eigenschaft wieder beim Kind sieht, ist es natürlich oft so, dass eine Mutter da sehr ungeduldig ist. Also natürlich auf der einen Seite einfühlsam, sagt, ich kenne das irgendwie, aber auch ungeduldig und wütend sein kann und von dem Kind was fordert, was das Kind gar nicht einlösen kann.
Wenn meine Schwiegermutter zum Geburtstag ein Päckchen schickt, liegt für das Kind, das keinen Geburtstag hat, immer auch eine Kleinigkeit mit drin. Wenn die Eltern meines Mannes uns zu Weihnachten mit einem Geldgeschenk beglücken, können wir sicher sein, dass seine Schwester mit genau demselben Betrag bedacht wurde. In meiner Familie existiert eine solche Tradition des ständigen Ausgleichs und der konsequenten Gleichbehandlung nicht. Und niemand käme auch nur auf die Idee, ein Kind könne sich ungerecht behandelt fühlen, bloß weil eins seiner Geschwister Geburtstag hat und ein Geschenk kriegt. Vermutlich geht unser Umgang mit Gerechtigkeit auf einen gewissen Mangel zurück. Ich hatte 4 Geschwister und meine Eltern hätten es sich gar nicht leisten können, immer dafür zu sorgen, dass wenn einer was kriegt, die anderen auch mit etwas bedacht werden. Möglich, dass ich meine Kinder deshalb bisweilen vorschnell als egoistisch abstemple. Während mein Mann es ganz normal findet, dass Kinder eine auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittene Gerechtigkeit fordern. Bevor ich gehe, fragt Anne-Rose, ob wir, also meine Geschwister und ich, schon geerbt haben. Für das Gerechtigkeitsempfinden innerhalb der Familie sei dies ja bekanntlich der Moment der Wahrheit. Aber nicht, wie viele denken, weil sich dann ungezügelte Habgier bahnbricht, sondern weil dann häufig die alten Beziehungserfahrungen wieder aktualisiert werden.
Und bei Gerechtigkeit geht's doch vor allem darum, wie viel kriegt jeder? Kriege ich mehr, kriege ich weniger? Und stimmt diese Rechnung? Und das bricht natürlich auf, wenn dann sozusagen die Güter wieder verteilt werden, sozusagen. Auch wenn das Jahrzehnte danach ist, bricht das wieder auf und Gefühle von, ich bin doch immer zu kurz gekommen, jetzt muss ich aber gucken, dass ich jetzt endlich gerecht behandelt werde, das wird alles aktualisiert.
Nein, meine Geschwister und ich haben noch nicht geerbt. Aber wie die meisten, bei denen dieser Fall noch nicht eingetreten ist, gehe auch ich davon aus, dass dies bei uns einmal glimpflich ablaufen wird. Schließlich war Gerechtigkeit unter uns Geschwistern bisher kein großes Thema. Und ja, vielleicht wird auch die überschaubare Größe unseres zu erwartenden Erbes mit dazu beitragen, dass es dabei bleibt. Das war bei Clara, die ich zufällig bei einem Seminar kennenlerne und die nur bei ihrem Vornamen genannt werden möchte, anders. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie mit 6 Geschwistern, die am Streit ums Erbe beinahe zerbrochen wäre.
Das ist ein Bild noch aus unserer Kindheit, wo wir alle zusammen zu Hause noch gelebt haben. Das bin ich.
Klar gilt bei 7 Geschwistern noch viel mehr, was schon bei 5 gilt. Es kann nicht jeder zu jeder Zeit das Gleiche kriegen. Selbst wenn es, wie in ihrem Fall, materiell kein Problem gewesen wäre, funktioniert das ja auch auf der emotionalen Ebene nicht. Aber das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, sitzt bei ihr und ihren Geschwistern vor allem deshalb so tief, weil ihr Vater die Ungleichbehandlung ganz bewusst einsetzte.
Mein Vater hat das richtig taktisch gemacht. Er hat uns auch gegenseitig ausgespielt, indem er immer so seine Lieblinge hatte und auch die Bösen und die gut in der Schule waren und die nicht gut in der Schule waren und wer darf was und wer darf nicht. Also das war eigentlich, hat uns praktisch während seines ganzen Lebens hat uns das begleitet, dass wir uns von ihm nicht gerecht behandelt gefühlt haben.
Als ihr Vater stirbt, hinterlässt er kein Testament. Und die 7 Geschwister teilen im Drang, jetzt endlich Gerechtigkeit walten zu lassen, das Erbe überstürzt auf. Was dazu führt, dass sich einige im Nachhinein ungerecht behandelt fühlen. In den darauf folgenden Monaten droht die Familie daran zu zerbrechen. Es sind die Kinder und Enkelkinder, die von ihren Eltern einfordern, über ihren Schatten zu springen, weil sie ihre Familie nicht verlieren wollen.
Und wir wussten, wenn wir uns jetzt streiten, dann machen wir alles kaputt. Dann machen wir letztendlich das, was sich mein Vater immer gewünscht hat. Ja, dass dieser Zusammenhalt auseinanderbricht. Also er hat so regiert nach Divide e Impera, also teile und herrsche. Und das wollten wir nicht. Dann haben wir uns getroffen und dann haben wir erstmal einen Tag damit verbracht, uns zu finden. Das war wie ein Gruppenfindungsprozess. Und wir haben uns geschworen, dass wir uns nicht streiten werden. Dass egal, wie wir, was dabei rauskommt, wir werden uns nicht streiten. Wir geben dann klein bei oder wie auch immer.
Als meine erste Tochter geboren wurde, veranstalteten wir eine Art Willkommensfest. In meiner kleinen Ansprache sagte ich, dass man sich seine Familie nicht aussuchen könne. Ungefragt und unvorbereitet würden wir in sie hineingeboren. Und alles, was wir wollen, möchte ich heute hinzufügen, ist Gerechtigkeit. Aber offenbar wird sie uns gerade dort, wo wir am meisten danach verlangen, nicht selten mit weitreichenden Folgen für unser gesamtes Leben verwehrt. Anne-Rose Schneider.
Das sind Gefühle, die sich sehr lang durchziehen können. Und sich damit zu versöhnen, zu sagen, ich habe Eltern, die mir gegeben haben, was sie konnten, und damit bin ich im Reinen. Dieser Prozess dauert sehr lang. Ist auch ein schwieriger Prozess. Also insofern glaube ich schon, dass es ein Thema ist, was sich bei Menschen wirklich durchs Leben ziehen kann.
Clara und ihre 6 Geschwister haben es am Ende doch geschafft. Über einige strittige Punkte haben sie neu verhandelt. Hundertprozentig gerecht ist die Aufteilung aus Claras Sicht bis heute nicht. Aber dafür wurde der Familienzusammenhalt gerettet.
Ich liebe dadurch meine Schwester kein bisschen weniger. Sie ist mir nach wie vor genauso wichtig und wertvoll. Und wir werden jetzt alle nacheinander 60 bzw. 65. Und da gibt es immer ein großes Fest. Und die Kinder, die heiraten und taufen, da kommen wir immer alle zusammen. Und das ist immer so herzlich. Das hat sich gelohnt. Und vor allem, wir würden uns immer gegenseitig unterstützen. Also wenn jemand von uns sein Vermögen vertickt hat oder sehr krank werden würde oder wie auch immer, würden die anderen sofort kommen und unterstützen.
Die Familie. Und dazu zählt für mich die alleinerziehende Mutter, genauso wie das kinderlose Paar oder die Großfamilie, wo 3 Generationen unter einem Dach leben, kann zum regelrechten Quell erfahrener Ungerechtigkeit werden. Und ist umgekehrt der Ort, an dem wir manchmal wie nirgendwo sonst Gerechtigkeit erfahren. Gefühle lassen sich nun mal nicht nach Gerechtigkeitsklauseln verteilen wie Taschengeld oder Süßigkeiten. In der Familie lieben wir so gut wir können. Ich versuche inzwischen genauer hinzuhören, wenn meine Tochter sich über Ungleichbehandlung beschwert. Ich bemühe mich, meine eigenen Motive bewusster in den Blick zu nehmen. Trotzdem ist sicher nicht jede Entscheidung, die ich treffe, immer ganz gerecht. Dass das am Ende, wie die Analytikerin Anne-Rose Schneider sagt, vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, finde ich als Mutter, aber auch als erwachsene Tochter irgendwie beruhigend.
Also das Gefühl, ich bin hier sicher, ich kann mir ganz viel leisten, ich werde da nicht rausgeworfen, mein Papa wird mich immer lieben, meine Mutter wird immer zu mir stehen. Das sind doch ganz wichtige Grundgefühle, die einen Menschen durchs Leben tragen. Also wenn ein Kind es erlebt hat, dass es sich sicher fühlt, dass es sich auf die Bezugsperson verlassen kann, das gleicht ganz viel aus, was passiert an Ungerechtigkeiten und an Verletzungen.